konzeptionelle Schriftlichkeit, Sprachausbau, Spracherwerb.
Metaplatt. Niederdeutschforschung im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu Metaplatt, dem Podcast aus dem Hause Leni. Schön, dass du wieder dabei bist und mit mir etwas über das Niederdeutsche lernen möchtest. Ich bin Anne Hertel und möchte mich heute mit dem Thema konzeptionelle Schriftlichkeit im Niederdeutschen beschäftigen. Und hierfür bin ich nicht alleine. Mir gegenüber sitzt wieder eine Expertin aus dem Lernnetzwerk Niederdeutsch vermitteln, und zwar Dr. Franziska Buchmann. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Germanistik im Bereich Niederdeutschdidaktik der Karl von Ossietzky Universität Oldenburg und stellvertretende Sprecherin der Fachgruppe Niederdeutsch und Saterfriesisch des Niedersächsischen Heimatbundes. Hallo Franziska.
Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
Ich freue mich auch, dass du Zeit für mich und unsere Zuhörenden hast und mit deinen Schwerpunkten in der Forschung, die unter anderem Fachdidaktik und auch die Schreibdidaktik des Niederdeutschen umfassen, habe ich gedacht, bist du die perfekte Ansprechpartnerin für unser Gespräch heute. Und vielleicht fange ich dann auch gleich einmal mit meiner Frage an. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff konzeptionelle Schriftlichkeit?
Konzeptionelle Schriftlichkeit ist ein Konzept, das schon seit Mitte der 80er etabliert ist. Also es wurde Mitte der 80er vorgeschlagen und es steht im Grunde genommen in einem Zusammenhang mit konzeptioneller Schriftlichkeit und konzeptioneller Mündlichkeit und der Art, wie Sprache tatsächlich realisiert wird. Wenn wir uns überlegen, dass wir über Sprache sprechen, dann können wir uns überlegen, auf welche Art wir die Sprache ausdrücken. Das wäre dann sowas wie Konzeption. Und wir können uns überlegen, in welchem Medium Sprache realisiert wird. Das wäre dann die mediale Repräsentation. Wir können also beobachten, dass wir je nach Situation und Kontext mit unseren GesprächspartnerInnen unterschiedlich kommunizieren. Mal müssen wir das schriftlich oder mündlich machen, und zwar medial. Dann müssen wir in der Schriftlichkeit andere Eigenschaften von Sprache realisieren als in der Mündlichkeit. Und wir können uns dann entscheiden, welche Ausdrucksweise passt zu meinem Kommunikationsanlass. Das heißt, ich werde mich zu Hause am Abendbrottisch mit den eigenen Eltern anders sprachlich verhalten, als ich das bei einem öffentlichen Vortrag vor mir unbekannten Menschen mache. In diesem Feld können wir also die konzeptionelle Schriftlichkeit einsortieren. Wenn wir sagen, etwas ist konzeptionell schriftlich und auch medial schriftlich, dann sprechen wir hier über einen geschriebenen Text, möglicherweise ein kontinuierlicher Text, einen Sachtext, der in seinen Eigenschaften Sprache von Distanz aufweist. Also der von Menschen gelesen wird, die sich nicht zur gleichen Zeit mit mir im gleichen Raum aufhalten, die ich also an der Stelle sprachlich an die Hand nehmen muss, damit sie auch verstehen, was ich schreiben möchte und von denen ich nicht annehmen kann, dass sie irgendwie eine Art von emotionaler oder thematischer Nähe bei mir haben. Bei konzeptioneller Schriftlichkeit haben wir zum Beispiel auch die Eigenschaft, dass innerhalb so eines Textes die Themenentwicklung zum Beispiel nicht frei ist, sondern da steckt Geplantheit drin. Das heißt, man überlegt sich vorher, was möchte ich ausdrücken, wie möchte ich das ausdrücken und dann bringt man es im Grunde genommen zu Papier.
Ja, ich glaube, da konnten wir einen guten Eindruck gewinnen. Ich weiß selber noch aus meinen Studientagen, ein beliebtes Beispiel war immer die Rede oder den Vortrag, den du ja auch erwähnt hast, der konzeptionell schriftlich verfasst wird, medial mündlich. Genau. Oder wenn ich mir auch vorstelle, ich halte eine kleine Geburtstagsrede in der Familie, 5, 6 Leute, da würde ich vielleicht den Vortrag, also diese kleine Rede auf meine Oma vielleicht anders gestalten als bei einer großen Feier mit 100 Leuten oder eben, wie du sagst, auch vor fremden Personen.
Das sind schöne Beispiele, denn da kann man sehr schön sehen, dass die Konzeption letztendlich was Skalares ist zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit und die mediale Repräsentation zwischen mündlich und schriftlich letztendlich was Dichotomisches ist. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, in welchem Medium wir uns befinden. Und dann können wir dazu auch noch skalar entscheiden, wie wir uns ausdrücken. Und das ist tatsächlich, wenn man sich überlegt, wofür braucht man das? Für Bildungskontexte sehr, sehr wichtig zu verstehen. Denn in Alltagskontexten, die gesprochen sprachlich vor sich gehen, werden wir uns ganz anders sprachlich verhalten als in Bildungskontexten, die schriftlich geprägt sind, wo auch Redebeiträge im Unterricht konzeptionelle Schriftlichkeit aufweisen müssen. Und wenn man sich dann überlegt, dass wir ja dieses Register letztendlich erwerben müssen, um an diesen Bildungskontexten kompetent teilnehmen zu können, dann ist das, glaube ich, für alle, die sich eben mit Bildung auseinandersetzen, ganz wichtig zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen sowas wie alltagssprachlichen Fertigkeiten und letztendlich bildungssprachlichen Fertigkeiten. Und zur Bildungssprache gehört eben die konzeptionelle Schriftlichkeit.
Das war nochmal eine gute Ergänzung und du hast auch schon so ein bisschen mir die Überleitung gebaut zu meiner nächsten Frage. Wofür brauchen wir den Begriff? Denn wenn ich ans Niederdeutsche denke, denke ich vor allem an eine Mündlichkeit, auch an eine Vielfalt in der Mündlichkeit, die ja doch auch sehr spezifisch an die Region gebunden ist. Was fange ich denn jetzt mit dem Begriff konzeptionelle Schriftlichkeit im Niederdeutschen an?
Das ist eine ganz, ganz relevante Frage. Niederdeutsch ist im 21. Jahrhundert eine primär gesprochene Sprache des Alltags. Sie ist eine Sprache der Nähe, sie ist eine Sprache in Familien. Das verdeckt so ein bisschen den Blick darauf, auf welche Art und Weise uns aber niederdeutsche Schriftlichkeit entgegenschlägt. Niederdeutsche Schriftlichkeit im 21. Jahrhundert schlägt uns in literarischen Texten entgegen. Und diese literarischen Texte sind keine 1:1 Übertragung von Alltagssprache, sondern das sind konzeptionell schriftliche Texte, aber eben in literarischen Textgattungen. Was uns im Niederdeutschen fehlt, ist letztendlich sowas wie Sachprosa, Sachtexte, Fachtexte. Wir haben eine gesprochene Sprache, eine Alltagssprache in den Familien. Wir haben daneben durchaus eine uns entgegentretende Schriftlichkeit, die allerdings Lücken aufweist im 21. Jahrhundert. Und wir können uns jetzt überlegen, wo wird Niederdeutsch eigentlich angewendet jenseits des Alltags? Also die Familien sprechen oder sie sprechen nicht Niederdeutsch. Und dann haben wir Niederdeutsch in Bildungskontexten. Wir haben den politischen Auftrag, Niederdeutsch in Institutionen, in Kindergärten, in Grundschulen, in Schulen, in Universitäten, an die Kinder und SchülerInnen und Studenten und Studentinnen zu bringen und an der Stelle für Förderung, vielleicht auch Spracherhalt, aber zumindest dafür zu sorgen, dass an der Stelle Niederdeutsch erworben werden kann und zwar in seiner kompletten Breite. Und dann können wir ganz klar sehen, dass Niederdeutsch in Bildungskontexten genauso schriftgeprägt ist wie Hochdeutsch in Bildungskontexten oder Französisch. Und das ist ganz leicht zu sehen. Wir können uns irgendein Lehrwerk für Niederdeutsch anschauen und sehen, dass die AutorInnen mit Schrift arbeiten. Bildung ist schriftbasiert. Das ist so simpel wie überraschend. Insofern kommen wir um Schriftlichkeit für Niederdeutsch nicht drum herum.
Ich habe jetzt bei deinen Ausführungen auch gedacht, dass die Debatte um eine konzeptionelle Schrift auch eng an die Debatte um einen Standard im Niederdeutschen gebunden ist. Und wir haben ja die großen beiden Varietäten, sage ich mal, Hermann Winter und Sass. Also das sind ja schon zwei Orientierungsmarker. Aber kannst du da vielleicht auch noch mal was zu sagen?
Ja und nein. Also erstens ja. Alle Bildungskontexte sind immer mit Standardisierung verbunden. Und das hat auch wieder einen ganz pragmatischen Grund. Lehrkräfte müssen in der Schule entscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Lehrkräfte müssen bewerten und dafür brauchen sie Merkmale, anhand deren sie es tun. Insofern brauchen sie in irgendeiner Form eine Handreichung und so eine Handreichung ist letztendlich eine Art von Standardisierung. Standardisierung ist tatsächlich ein ganz weites Feld, denn wenn wir uns anschauen, was alles zur Standardisierung dazugehört, dann gehört natürlich auch eine normgebende Instanz dazu. Die haben wir im Niederdeutschen nicht. Dann gehört aber auch zur Wahrheit, dass es neben einer einzelnen normgebenden Instanz auch sowas wie Texte gibt, die quasi zu einem Kodex werden, weil die Sprechergemeinschaft diese Texte anerkennt als Instanz. Und dann sind wir bei sowas wie Hermann Winter oder auch die Wörterbücher, die alle um die Sass-Grammatik herum existieren, also das Wörterbuch nach Sass, die Schreibregeln nach Sass, die Grammatik nach Sass. In Niedersachsen ist das ein bisschen schwieriger, weil wir neben den ganzen Publikationen von Sass fürs Nordniedersächsische auch die starke Sprechergemeinschaft der Ostfriesen haben, die ihre eigene Grammatik, ihr eigenes Wörterbuch und ihre eigenen Schreibregeln rausgegeben haben. Und neben den Ostfriesen haben wir auch noch die Ostfalen und die Westfalen in Südniedersachsen, die auch um Standardisierung in ihrem Großraumdialekt bemüht sind. Und letztendlich haben wir hier also im Moment gerade die Situation, dass durch die Hintertür kodifiziert und standardisiert wird. Denn wir haben ja immer noch keine normgebende Instanz, die sagt, wir machen jetzt für alle das Gleiche. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das so sein muss. Wir sind nicht mehr in der Situation, dass jeder Ortsdialekt notwendigerweise verschriftet werden muss und so eine 1:1-Abbildung von Laut und Buchstabe irgendwie stattfinden soll, sondern wir sind im Moment in so einer Zwischensituation, dass es über Großraumregionen geht und innerhalb dieser Großraumregionen auch dort die dialektalen Unterschiede dann geschriebensprachlich nicht mehr sichtbar sind. Und das ist gerade eine ganz dynamische Situation, deren Ausgang offen ist.
Ja, mit offenen Ausgängen und Perspektiven, da arbeiten wir ja doch sehr gerne in diesem Podcast. Und ich glaube, das schließt sich jetzt ganz gut an, weil das auch in deinen Ausführungen eben schon anklang. Wie kann konzeptionelle Schriftlichkeit auch vielleicht zum Erhalt und auch Förderung des Niederdeutschen beitragen? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass wir ja die Gruppen im Kopf haben müssen, die Newspeaker, die ja etwas erlernen, und die Nicht-Newspeaker, so nenne ich sie jetzt mal, die ja eine ganz andere Herangehensweise an die Sprache haben. Wo siehst du da Potenzial von konzeptioneller Schriftlichkeit?
Also das sind ja zwei verschiedene Fragen. Einmal, welchen Anteil kann konzeptionelle Schriftlichkeit in Bildungskontexten zum Erhalt der Sprache haben? Für mich steckt da ganz viel Sprachausbau drin. In dem Moment, wo nicht ich als Individuum, aber die Sprechergemeinschaft oder die Lehrkräfte oder die Schülerinnen und Schüler oder auch diejenigen, die Lehrwerke schreiben oder die auch Texte für den Unterricht schreiben oder auch für das Studium, die müssen Sprachausbau betreiben. Also die müssen mindestens Textsorten ausbauen. Wenn wir über Sachprosa sprechen, über Sachtexte, über Fachtexte, dann geht es auch um Lexik. Und es geht unter Umständen bei der Lexik darum, dass auf Grundlage schon vorhandenen Sprachmaterials vielleicht neue Wörter gebildet werden. Dann reden wir über Wortbildung, Komposition, Derivation. Und wir reden aber unter Umständen auch über Integration von Fremdwörtern. Und zwar aus wahrscheinlich eng verwandten Sprachen. Also Integration von hochdeutschen Begriffen ins Niederdeutsche, Integration von englischen Begriffen ins Niederdeutsche, vielleicht auch Niederländisch. Letztendlich, wenn an der Stelle Ausbau betrieben wird, dann ist das auch eine Form von Erhalt und es ist eine Form von Stärkung der Sprache. Das ist das eine. Das andere ist, was die Akzeptanz bei SprecherInnen angeht. Also wir werden unter Umständen durch Niederdeutsch in Bildungskontexten neue SprecherInnen erzeugen, Newspeaker. Und die Frage ist, werden die von den alten SprecherInnen akzeptiert? Also wenn die neuen SprecherInnen nicht akzeptiert werden, dann haben sie außer ihrer eigenen Gruppe keine anderen Kommunikationspartner. Wenn wir uns überlegen, wie sind die Sprecherzahlen organisiert, dann haben wir ein ganz, ganz starkes Altersgefälle. Und wenn man erzeugen möchte, dass neue Sprecher mit alten Sprechern kommunizieren, dann braucht man an der Stelle Akzeptanz. Diese Akzeptanz hat ja unterschiedliche Dimensionen. Also das eine wäre, akzeptieren die alten SprecherInnen die neuen SprecherInnen, denn die neuen SprecherInnen erwerben ja Niederdeutsch nicht in der Alltagssprache und nicht im privaten, sondern in einem institutionalisierten Bereich. Die neuen SprecherInnen erwerben eine Kompetenz, die die alten SprecherInnen nicht haben. Sie erwerben auch Lesen und Schreiben auf Niederdeutsch. Und dann haben wir die Frage nach der Standardisierung. Eine Schreibung geht mit Standardisierung einher. Damit werden die Newspeaker in einer Varietät ausgebildet, die unter Umständen nicht den Ortsdialekt der eigenen Großeltern entspricht. Und damit kann ein Akzeptanzproblem einhergehen. Das Spannende ist, dass man im Grunde genommen gar keine gute Vorhersage machen kann, weil ja auch die Haltungen und die Sprechereinstellungen bei den Oldspeakern ja so sehr unterschiedlich sind. Ich bin gespannt, wie das wird.
Da fiel jetzt eben ein Wort und da wollte ich nochmal nachfragen, ob du uns das einmal kurz definieren kannst. Und zwar hast du von Sprachausbau gesprochen.
Sprachausbau geht auf ein Konzept zurück, in dem überlegt wird, wann ist eine Sprache eine Sprache? Das geht auf Kloss zurück aus den 70er Jahren und er hat zwei Begriffe geprägt, und zwar Abstandssprache und Ausbausprache. Es gibt mindestens zwei Merkmale, die er nutzt, um zu entscheiden, ob eine Sprache eine Abstandssprache oder eine Ausbausprache oder irgendeine Mischung daraus ist. Das eine Merkmal ist der, er nennt es Sprachkörper, also die linguistischen Merkmale. Einer von dem, wo er sagt, es könnte eine Sprache sein oder eben die Alternative, also in den 70er Jahren sprach man zwischen Sprache und Dialekt, ne? Heute wird man vielleicht auch Varietäten sagen. Und das andere ist, bei den Ausbausprachen ist das Merkmal soziolinguistischer Natur. Also hat sich diese Sprache oder Varietät so in ihren Verwendungskontexten etabliert, dass sie als Mittel für alle Kommunikationsanlässe genutzt werden kann. Es geht da nicht nur um literarische Betätigung in der Schriftlichkeit, sondern auch um Sachprosa. Und es geht um Vorrang von Sachprosa vor literarischen Texten. Letztendlich geht es also darum, für Niederdeutsch auch, ist das also eine Sprache, die einen eigenen Sprachkörper hat, der unterschiedlich ist zu dem vom Hochdeutschen, zum Englischen, zum Friesischen, zum Niederländischen. Das ist die eine, das ist eine linguistische Frage. Und dann ist die Frage soziolinguistisch, in welchen Verwendungskontexten wird sie verwendet? Und da haben wir eben schon gesagt, ne, gesprochen sprachlich Alltagssprache, das ist das eine. Und geschrieben sprachlich haben wir literarische Texte. Und im 21. Jahrhundert haben wir einen Mangel an so natürlich gewachsenen Sachtexten. Das sah tatsächlich in der Geschichte des Niederdeutschen ganz anders aus.
Ja, ich glaube, das war nochmal ganz wichtig, diesen Begriff, der so in deiner Antwort fiel, zu definieren, weil er uns eine gute Grundlage gibt, auch zu verstehen, warum konzeptionelle Schriftlichkeit für das Niederdeutsche relevant sein kann. Du hast auch schon hingedeutet auf die Frage, ne, Schreiben und Lesen lernen als Fähigkeit. Bevor wir dahin kommen, wollte ich einmal nochmal uns eine kleine Basis geben, mir und den Zuhörenden, und dich mal fragen, was wissen wir eigentlich über die Entwicklung der Schriftlichkeit im Niederdeutschen?
Wir wissen mindestens zwei Dinge, nämlich, dass die Entwicklung des Niederdeutschen in Bezug auf seine Schriftlichkeit zwei Abbrüche erlebt hat. Das eine ist das 16. und 17. Jahrhundert, als der Schriftsprachenwechsel eingesetzt hat. Und wir können beobachten, wenn wir uns das Altniederdeutsche oder Altsächsische anschauen und auch das Mittelniederdeutsche, dass im Grunde genommen so eine ganz natürliche Entwicklung der Schriftlichkeit stattfindet. Und neben literarischen Texten und Gattungen auch so Sachprosa entsteht. Die Schreibenden haben offensichtlich ein Kommunikationsbedürfnis und sie tun es dann auf Niederdeutsch. Und das ist eine ganz natürliche Entwicklung, wie man es in Sprachen beobachten kann. Dann kommt dieser Bruch mit dem Schriftsprachenwechsel. Die Schreibenden oder die Sprecherinnen und Sprecher entscheiden also, dass sie nicht mehr auf Niederdeutsch schreiben, sondern sie schreiben auf Hochdeutsch, vielleicht auf Niederländisch, in einer anderen Sprache. Und dann setzt wieder so eine natürliche Entwicklung ein. Mit Klaus Groth und Fritz Reuter, mit dem 19. Jahrhundert wird immer von literarischen Texten gesprochen. In dieser Zwischenzeit zwischen dem 17. Jahrhundert und dem 19. Jahrhundert, da wird ja immer so von so einer schriftlosen Zeit gesprochen, aber das ist es wahrscheinlich gar nicht. Wenn man sich genauer anschaut, welche Textsorten an der Stelle oder in dieser Zeit entstehen, dann sind es auch literarische Texte. Es sind aber auch Texte, die in Richtung Sachprosa gehen. Wenn man nämlich mal so an Chroniken denkt und an historiografische Dinge oder an Briefe. Und dann setzt tatsächlich Ende 19. und Anfang 20. Jahrhundert auch einen Ausbau von Sachprosa ein. Und auch davon berichtet Kloss schon in den 70er Jahren, dass er nämlich zeigt, zum Beispiel für die 1920er Jahre, wie viele Zeitungen eigentlich Zeitungen oder auch Beilagen auf Niederdeutsch haben. Es geht wieder los mit Sachtexten und es bricht zum Ende des Zweiten Weltkriegs ab. Danach können wir wieder beobachten, dass die literarischen Texte wieder überleben. Ich habe mittlerweile den Eindruck, nach dem, was ich in den letzten Wochen so alles gelesen habe, dass also wir zwei Brüche beobachten können, nämlich einmal 16. bis 17. Jahrhundert und einmal in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und dass in der Schriftlichkeit immer die Sachtexte die Verlierer dieser Brüche sind. Das führt also jetzt im Ergebnis dazu, dass wir im 21. Jahrhundert einen Befund haben, in dem es relativ leicht ist, literarische Texte und Gattungen aufzuzählen. Davon zeugen im Übrigen auch sehr viele Sammelbände, in denen die literarischen Texte und Gattungen des Niederdeutschen zusammengestellt sind. Und dann, wenn wir jetzt über Sachprosa sprechen, dann kann man jetzt anfangen, so verschiedene Dinge aufzuzählen, die dazu zählen könnten. Also ich finde zum Beispiel im Moment nichts spannender als die nicht literarischen Texte in der Zeitschrift von der Quickborn-Vereinigung. Diese Zeitschrift kommt seit 1907 regelmäßig raus, maximal viermal im Jahr. In dieser Zeitschrift wird auf Niederdeutsch publiziert, nicht nur, auch auf Hochdeutsch. Und es gibt auch bilinguale Texte. Und es werden literarische Texte und nicht literarische Texte unterschiedlichster Gattungen publiziert.
Wie kann ich mir gerade die Forschung, deine Forschung dazu vorstellen?
Man kann jetzt ganz, ganz unterschiedliche Dinge tun. Man kann zum einen für die Schriftlichkeit oder für die konzeptionelle Schriftlichkeit sich überlegen, vom Produkt her denken und sagen, welche sprachlichen Strukturen werden erzeugt. Oder man kann vom Prozess her denken und erforschen, auf welche Art und Weise werden Texte geplant, produziert, überarbeitet. Welche Strategien wenden SchreiberInnen an, wenn sie auf Niederdeutsch Texte produzieren? Das sind sehr didaktische Fragen. Da kann man sehr schön dann auch Konsequenzen für einen Erwerb oder für eine Schreibdidaktik herausarbeiten und sich dann überlegen, welche Hilfsmittel müsste ich eigentlich Schülerinnen und Schülern oder Studierenden an die Hand geben, damit sie also Sachprosa auf Niederdeutsch erzeugen können. Denn, und das auch nochmal, ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt, bei einem Niederdeutscherwerb einer Sprache und auch der Schriftlichkeit in Bildungskontexten werden ja literarische Texte eher rezipiert. Aber das, was wir produzieren, sind ja Sachprosa-Texte. Also wenn jemand in seinem Spracherwerb, also sei es jetzt auch Englisch oder Hochdeutsch oder eben auch Niederdeutsch, wenn da am Ende jemand dabei herauskommt, der dichterisch schaffend ist und Lyrik erzeugt oder Romane schreibt, Erzählungen, das ist ja schön. Aber die allermeisten, die eine Fremdsprache lernen oder eine zweite Sprache, die werden ja keine Dichter, sondern die schreiben letztendlich Zusammenfassungen oder Berichte. Das heißt, Sachprosa ist das, was produziert wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass all diese Menschen, die agieren, ja vor ihrer Folie der Mehrsprachigkeit agieren. Diese Folie von Mehrsprachigkeit ist übrigens etwas, das ja auch zum historischen Kontext von niederdeutscher Schriftlichkeit passt. Denn die Schreibenden, die historisch auf Niederdeutsch geschrieben haben, sind ja auch alle mehrsprachig gewesen. Denn die sind alle mindestens auf Latein alphabetisiert gewesen und literalisiert. Das andere, also das wäre einmal so vom Produkt und vom Prozess her gedacht. Das nächste wäre soziolinguistisch. Wer schreibt für wen, in welchen Kontexten? Der nächste Ansatz wäre, da sind wir auch vielleicht wieder bei Standardisierung, mit welchen Motiven wird eigentlich auf Niederdeutsch geschrieben? Oder auch nicht, über welche Themen wird dann geschrieben? Oder auch nicht. Und dann kann man sich rein systemlinguistisch immer fragen, welche sprachlichen Strukturen werden dabei erzeugt? Und sind das Übertragungen aus dem Hochdeutschen oder nicht? Passiert da genuin was Niederdeutsches oder nicht? Also für jemand, der wissenschaftlich arbeitet, der kann sich aus diesem Blumenstrauß der Möglichkeiten jetzt im Grunde genommen das, was ihn oder sie am meisten interessiert, raussuchen und sich dann überlegen, auf welche Art und Weise kann er oder sie das jetzt beforschen. Und erstmal, also ich bin ja jemand, der erstmal deskriptiv beschreibt und Prozesse beschreiben. Ich glaube daran, dass sich innerhalb der Bildungskontexte eine schriftliche Varietät herausbilden wird, quasi eine Bildungssprache. Wie die aussieht, habe ich keine Ahnung. Und ob es mehrere Bildungssprachen nebeneinander sein wird, weiß ich nicht. Ich habe da auch keine Idee von richtig oder falsch. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich sowas wie Bildungssprache Niederdeutsch parallel zu Bildungssprache Hochdeutsch und auch Bildungssprache Englisch herausprägen wird. Einfach weil wir die kommunikative Notwendigkeit gerade haben.
Ich finde das ganz spannend. Also es ist dann eine Sprache, die sozusagen jetzt im Entstehen ist. Also ja. Derzeit gibt es sie noch nicht. Genau, und das ist eher so eine zukünftig gerichtete Annahme.
Also es gibt ja in allen Großraumregionen schon erste Lehrwerke, die dann auch auf Niederdeutsch ja sind. Also es ist ja nicht so, dass wir einen hochdeutschen Text haben und dazwischen sind Aufgaben, jetzt sag mal auf Niederdeutsch, was du am liebsten isst, sondern diese ganzen Lehrwerke sind ja auf Niederdeutsch, weil Fremdsprache Lehrwerke so sind. Also im Englischunterricht haben wir auch Lehrwerke auf Englisch gehabt und im Russischunterricht haben wir Lehrwerke auf Russisch. Und in diesen Kontexten wird sich also sowas herausbilden, auf der Basis dessen, was schon da ist.
Und jetzt mit Blick auf die Folge und auch nochmal unsere Zielgruppe, was können wir den Studierenden mitgeben zur Vorbereitung eben auf das Seminar?
Das eine ist, dass Studierende sich natürlich ganz kritisch mit den von mir berichteten Inhalten und gesetzten Aussagen auseinandersetzen dürfen und natürlich zum Widerspruch eingeladen sind, um sich diskursiv daran abzuarbeiten. Das finde ich ganz wichtig und ganz spannend und auch ganz gewinnbringend, denn mein Blick auf die Dinge, der natürlich nicht bloß durch eine Introspektive und ein in mich hineinlauschen entstanden ist, sondern durchaus ja basierend auf Literatur entstanden ist, dem darf man ja widersprechen. Und es gibt auch durchaus andere Haltungen, denen ich mich dann auch nicht anschließe. Aber da können sich ja andere Leute gut anschließen. Also man kann, glaube ich, an dieser Folge gut auch wissenschaftliches Argumentieren üben. Und das Zweite ist, und das ist so eine ganz individuelle Aufgabe, zu denen ich die Studierenden oder auch überhaupt Menschen, die das jetzt hören, anregen würde, wäre, in sich dann tatsächlich mal in sich reinzulauschen und sich zu überlegen, über welche Themen möchte ich auf Niederdeutsch kommunizieren und vielleicht auch schreiben und es dann auch einfach zu tun.
Ja, das finde ich einen ganz, ganz tollen Aufruf am Ende, einfach auch wirklich ins Machen zu kommen. Und bevor ich mich von dir verabschiede, habe ich natürlich auch noch eine kleine Überraschung für dich. Ich wollte dich einmal fragen, mit welchen drei Schlagworten du unser Gespräch heute zusammenfassen würdest.
Das Schlagwort wäre dann konzeptionelle Schriftlichkeit. Das Schlagwort wäre Sprachausbau, anknüpfend an die Brüche in der Schriftlichkeit des Niederdeutschen. Und das dritte Schlagwort wäre Spracherwerb.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Franziska, für die Zeit, die du dir genommen hast, für uns, für meine Fragen und hoffentlich auch für die Fragen der Zuhörenden und wünsche dir und uns dann einen schönen Tag.
Ich kann den Dank nur zurückgeben und freue mich, dass ich hier die Gelegenheit hatte, die Themen, die mich aktuell brennend interessieren, zu präsentieren, davon zu berichten und ja, ich wünsche dir auch einen schönen Tag.
Danke.
Das war Metaplatt, eine offene Bildungsressource OER des Lehrnetzwerks Niederdeutsch vermitteln, LENI, unter der Lizenz CC BY SA. Bei Fragen und Ideen finden Sie die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Homepage. Executive Producer Professor Dr. Birte Arendt und Anne Hertel. Producer, Host und Moderatorin Anne Hertel. Redaktion Anne Hertel, Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Inhaltliche Verantwortung, der die Expertin aus dem Netzwerk und Anne Hertel. Aufnahmeleitung, Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Schnitt, Anne Hertel, Annelie Steinbach und Inga Hafenstein. Musik von Pixabay unter der CC0-Lizenz. Stimme, Anne Hertel. Metaplatt ist am Standort Greifswald konzipiert und produziert worden. Die Produktion erfolgte mit freundlicher Unterstützung des DigiLabs der Deutschen Philologie der Universität.